Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute eine sehr besondere Modekünstlerin. Geben Sie ihr ein paar alte Hemden, vielleicht macht sie ein wunderschönes Sommerkleid daraus oder was ganz anderes. Guten Morgen, Elisabeth Brandner.
Guten Morgen.
Frau Brandner, ich war so gespannt, wie Sie heute Morgen angezogen sein würden. Eigene Kollektion, das sieht ein bisschen patchworkartig aus, Ihr Kleid.
Ja, also dieses Kleid besteht aus mehreren Jeans, also drei Jeans. Dann ein Herrenhemd und ein Kleid. Und die habe ich dann praktisch in Stücke geschnitten und aneinander montiert. Und eine alte Damenbluse aus Seide.
Also was ganz Edles mit was Verschlissenem kombiniert?
Genau, also das ist eben ein Kleid. Ich denke, ich habe daran sicher 25 Stunden gearbeitet, habe es immer wieder aufgetrennt, bis eben diese ganzen Proportionen und die Farbkomposition gepasst hat. Weil das ist ja auch nicht so einfach, dann aus so gebrauchten Textilien und vor allem aus Jeans, die ja eigentlich nicht sehr qualitativ hochwertig sind, etwas qualitativ Hochwertiges zu machen.
Ja. Also es sieht schick aus, verschiedene Blautöne aneinander geschneidert wie in einer Patchworkdecke in schrägen, geraden Linien. Es sieht sehr, sehr schön aus. Kennen Sie eigentlich das Gefühl aller Frauen, morgens zweifelnd vor dem Kleiderschrank zu stehen und sich zu fragen, was ziehe ich heute an?
Eher selten. Also eigentlich bin ich immer ziemlich entschlossen und weiß eigentlich ziemlich genau immer, wie ich mich fühle und was ich heute anziehe.
Gehen Sie mit einem alten, liebgewonnenen Bademantel ins Veränderungsatelier von Elisabeth Brandner und Sie kommen womöglich mit einem schicken Oberteil wieder raus, für das eben dieser Bademantel die Grundlage war. Wenn dieses besondere Atelier den schönen Namen »Bis es mir vom Leibe fällt« hat, dann wollen wir gedanklich doch erstmal gucken bei Ihnen, Frau Brandner. Stellen wir es vor, ich komme rein mit einem T-Shirt, das mal sehr schick war, das aber bessere Zeiten gesehen hat, sehr ausgeleiert ist. Was machen Sie dann mit mir und dem T-Shirt?
Also es kommt darauf an, wenn das T-Shirt zum Beispiel ein schönes Muster hat, an dem Sie es hängen oder ein Logo oder etwas, dann würde ich zum Beispiel, manchmal machen wir es auch so, dass wir einen Teil aus dem T-Shirt rausschneiden und das in ein anderes T-Shirt wieder reinnähen, damit Sie zum Beispiel eine Erinnerung haben. Was auch eine gute Möglichkeit ist, überdrucken mit Siebdruck ein Muster, das Sie zum Beispiel selbst entwerfen, können Sie uns bringen und wir können mit Ihnen zum Beispiel, wenn Sie wollen, auch den Druck machen oder wir machen für Sie den Druck.
Mhm. Das ist die künstlerische Seite. Lassen Sie mich zwei Wörter rausgreifen. Ich hänge an dem T-Shirt. Es muss mir was bedeuten. Es muss eine Erinnerung dran hängen. Mit welchen Erinnerungen, mit welchen besonderen Geschichten kommen Ihre Kunden dran? Denn es ist ja eher ungewöhnlich, dass man ein T-Shirt nicht wegschmeißt.
Zum Beispiel T-Shirt kommen öfters Leute, weil eben sie zum Beispiel eine Urlaubserinnerung haben. Ja? Mhm. Oder kürzlich war eine Frau mit der Hose ihres Mannes da, in der sie ihn kennengelernt hat. Und jetzt sind 25 Jahre vergangen und jetzt wollte sie ihm das schenken, diese Hose noch einmal abgecycelt. Und dann haben wir praktisch Teile dieser Hose entnommen und in eine andere Hose reinmontiert und dann hat er eben diese Erinnerungen gehabt. Das fand ich auch ein schönes Geschenk zum 25. Hochzeitstag.
Zur Silberhochzeit, ja, einer Hose, genau, die ihm dann wieder passt, obwohl es die ganz alte war. Es sind ja unheimlich kreative Wörter, mit denen Sie Ihre Arbeit beschreiben. Upcyclen, umgestalten, aufwerten, sogar wachküssen.
Ja, Kleidung ist ja so zum Beispiel, es gibt ja auch entweder diese Lieblingskleidung oder die Schrankleichen, die ja auch schon oft ewig im Schrank hängen und die können wir wirklich wachküssen, ihnen ein neues Leben geben, indem wir sie einfach aufwerten, indem wir aus ihnen zum Beispiel auch, was ich anhabe, das sind drei alte Jeans wachgeküsst zu einem neuen, schönen, hochwertigen Kleid.
Sie hatten auch mal ein ermordetes Hochzeitskleid, so wilde Schnitte drin in einem edlen Stoff. Dann ist doch für Sie auch als Frau, der das begegnet, die Frage, fragen oder nicht fragen?
Ja, stimmt. Also das war damals schon etwas schräg, weil dieses Kleid wirklich zerstört war mit richtigen Stichen und Schnitten. Und die Frau auch wollte, dass wir diese Blutspuren im Prinzip, diese Wunden einnähen.
Blutspuren waren drin?
Nee, aber man sollte eben praktisch unter diese Schnitte praktisch so eine Art eine Wundgestaltung machen.
Die Liebe ist gescheitert und jetzt wollte sie das überwinden.
Und dann haben wir da noch, weiß ich, 30 Rosen raufgenäht, also indem die wir aus Teilen dieses Kleidungsstücks, aus den Restteilen unter Braus genommen haben und daraus Rosen geformt haben. Also es war ein ziemlich aufwendiges Teil.
Aber sie hat dann ihren Lebenseinschnitt überwunden.
Ich meine, es ist natürlich, was ich auch oft richtig erschütternd finde, wenn Menschen kommen mit den Kleidungsstücken ihrer Verstorbenen, Partner zum Beispiel, da ist das natürlich immer so eine heikle Sache, aus einem Herrenhemd eine Damenbluse dann zum Beispiel zu machen. Und da ist natürlich auch viel Trauerarbeit dabei. Und ich selbst hatte am Anfang gar nicht so eine Idee, aber da einige Leute immer kommen, um das als Trauerarbeit zu begreifen, finde ich das eigentlich wahnsinnig schön, und damit man irgendwie so eine Erinnerung hat. Das ist eigentlich eine schöne Sache.
Und man behält von dem geliebten Menschen noch was bei sich, ganz nah am Körper,
genau,
was einen wärmt.
Genau.
Ne?
Genau.
Also es sind nicht immer nur skurrile Geschichten,
nein,
es sind auch sehr herzerwärmende Geschichten.
Genau, und
dabei
auch schöne Sachen. Zum Beispiel von dieser einen Dame, von diesem Herrenhemd, haben wir wirklich ihr ganz eine tolle Bluse gemacht. Die kam dann immer wieder, und dann haben wir auch gemeinsam geweint und gemeinsam besprochen. Also ich finde das eigentlich total wichtig, sowas zu machen, weil das hilft einem auch wirklich, Dinge auch mitzuverarbeiten.
Das heißt, ein bisschen steckt in Elisabeth Brandner auch ein Frau Dr. Med Textil.
Dr. Med Textil, ja. Also es ist auch schon, Kleidung kann auch eine Art Heilung bedeuten, ja, wenn man das richtige Kleidungsstück für sich findet und die richtige Herangehensweise.
Sie haben ja auch Kleiderschrank-Sprechstunden. Nun hat, glaube ich, jeder von uns irgendwie so eine Zielhose im Kleiderschrank, sollte in 2 Monaten passen, hat nie geklappt. Also so gute Dinge, die man noch nicht wegwerfen will, aber mit denen man nichts mehr anzufangen hat.
Bei einer Kleidersprechstunde ist meistens so, dass die Kundinnen oder Kunden kommen mit einem großen Sack Textilien, die sie eben entweder weggeben wollen, also sie wollen sie nicht wegwerfen, oder ob man sie verändern kann. Wir gehen dann diese ganzen Kleidungsstücke gemeinsam durch und überlegen, finden wir eine Lösung, machen wir das Teil, finden wir keine Lösung, übernehmen wir das Teil vielleicht, oder es wird dann eben bei der Diakonie oder irgendwo abgegeben.
Ihr Atelier muss ein eindrucksvolles Lager sein. Ich meine, Sie brauchen ja unendlich viel. Wie sieht es da aus? Überall
also
Stoffe?
Ja, also erstens bringen uns Kunden sehr viele Reststoffe, so ganz kleine Stücke oft vorbei, die sie von ihren Eltern oder Großeltern haben. Also vorne gibt es einen großen Schrank, einen ehemaligen Apothekerschrank, den wir umgebaut haben, und der ist ganz voll mit vielen, vielen kleinen Stoffresten. Ja, da sind alle Farben geordnet, schaut sehr schön aus. Und dann im Hintergrund, im anderen Teil, haben wir ein richtiges Stofflager, weil ich ja selber auch eine Modefirma habe, und aus der Zeit habe ich noch sehr viele Stoffe. Also wir finden fast zu jedem Bedürfnis einen Stoff, weil wir ja auch nicht so große Mengen brauchen bei einer Veränderung. Ja?
Bis es mir vom Leibe fällt, so heißt das Veränderungsatelier der Modekünstlerin Elisabeth Brandner, Jahrgang 1956. Sie stammt aus Kärnten. Frau Brandner, haben Sie das tatsächlich mal selbst gemacht, Kleidung so lange getragen, bis die Sicherheitsnadel ran musste, damit es eben so gerade nicht vom Leibe fiel?
Also da ich aus einer nicht sehr finanzkräftigen Familie stamme und eine ziemlich wohlhabende Patentante hatte, hat meine Mutter schon, wie ich seit ich 10 bin, die ganze Zeit die alten Textilien meiner Patentante, die eigentlich von der Qualität ziemlich hochwertig war, umgearbeitet zu schickerer Mode. Irgendwie. So war ich natürlich schon von jung an immer sehr experimentell und ungewöhnlich angezogen und habe das dann auch selber weiter fortgeführt.
Ich dachte auch, die 50er, 60er Jahre, da hatte man ja auch noch nicht so furchtbar viel. Da ist der eine oder andere für den Wintermantel noch zum Schneider gegangen und hat ihn dann getragen, bis es wirklich nicht mehr ging. Ne?
Genau, also so war das eigentlich. Ich hatte zum Beispiel meinen ersten Mantel, hatte ich mir mit 17 gekauft, und den habe ich dann auch immer wieder umgearbeitet. Und ich kenne diese Tradition und bin in der groß geworden und habe die dann auch später in meinen ganzen Shows und Performances auch weitergeführt.
Ein Kind aus einer handwerklich begabten Familie?
Ja, also meine beiden Großeltern waren Schuster, meine Eltern waren beide Schuster, haben aber dann in den Ende der 50er, Anfang 60er Jahre ist dieses Schusterhandwerk doch mehr so, sind so zu Schnellsolereien verkommen, und es kamen immer weniger Leute, um sich wirklich Schuhe machen zu lassen, und dann haben meine beiden Eltern umgesattelt.
Haben Sie so die Achtung vor dem Handwerk, mit den Händen was tun, was dann schön wird? So ein Schuh von Grund auf machen, das ist ja auch eine sehr sinnliche Sache. Haben Sie das so mitbekommen im Laden Ihres Großvaters?
Ja, also ich war eigentlich fast jeden Tag bei meinem Großvater und habe eben immer mitbekommen, wie er diese Schuhe gemacht hat. Auch mein Vater hat ja dann, der war ein Beamter dann, hat aber in seiner Freizeit auch noch immer zu Hause Schuhe gemacht, Schuhe repariert. Und ich kenne auch diesen Geruch, das ist von Batex, und diese ganzen Maschinen habe ich zum Beispiel noch immer, meiner Eltern, meiner Großeltern, die habe ich noch.
Leder,
ja. Ledernähmaschinen. ja, ich bin auch von diesem ganzen Handwerk begleitet worden, obwohl ich zuerst dann das auch nicht ergriffen habe in meinem Leben.
Ja, das finde ich nämlich so bewundernswert und auch so ungewöhnlich. Sie haben ja letztlich für das, was Sie heute tun, ich sag mal, nichts Vernünftiges gelernt. Keine ja. Schneiderlehre, kein Modedesign-Studium. Stattdessen sind Sie in die Schule gegangen?
Ja, ich war dann Kunsterzieherin und Mathematiklehrerin, habe dann 6 Jahre in einer so einer Gesamtschule unterrichtet und
Sie gucken etwas verhalten.
Ich gucke verhalten, ja.
Wenn Sie
also
das erzählen.
Es war eigentlich so, dass ich eigentlich wollte ich bildende Künstlerin werden, bin aber durch die Aufnahmeprüfung durchgefallen und habe dann in meiner Not sozusagen das Lehramt eingeschlagen und war dann auch 6 Jahre lang im Lehramt tätig, war aber auch nicht sehr, sehr glücklich dabei und habe dann die Gelegenheit gefunden, da auszusteigen.
Sie waren nicht glücklich dabei, waren die anderen auch nicht so glücklich mit Ihnen?
Doch, die anderen waren eigentlich schon glücklich mit mir, weil ich bin ja in einer sehr autoritären Zeit in die Schule gegangen, ins Gymnasium. Wir wurden extrem autoritär behandelt, habe aber dann selber bin dann in diese Bewegung reingekommen, antiautoritäre Erziehung und habe dann natürlich versucht, meinen Unterricht antiautoritär zu machen. Das heißt, für die Schüler war es lustig, aber für mich war es sehr schwierig, mich durchzusetzen.
Das müssen die späten 70er Jahre gewesen sein. Da hatte ja Alt 68 schon abgefärbt oder ist das nicht bis nach Kärnten gelangt?
Naja, ich habe unterrichtet von 77 bis 92 habe ich unterrichtet. Aber da gab es, klar, nach Kärnten, Österreich war ja sowieso viel später in diesen Bewegungen und ich habe halt damals ganz toll gefunden, Summerhill und diese ganzen freien pädagogischen Bewegungen. Aber damit bin ich natürlich total gescheitert und das war auch dann mit der Grund, warum ich aufgehört habe.
Aber Ihr Kleid heute oder das eine oder andere Modell aus Ihrer Kollektion würde in so ein Denken gut passen, oder?
Ja, ich war eigentlich immer schon eine Anarchistin, ein bisschen anarchisch und habe Disziplinen eigentlich immer eher abgelehnt. Und habe dann eben über die Mode einen Weg gefunden, mich mit verschiedenen anderen Disziplinen auseinandersetzen und dagegen zu arbeiten.
Andererseits, darüber werden wir noch sprechen, Sie haben Kunst und Action und vielleicht auch eine Spur Exhibitionismus zu großen Performances verbunden und zugleich Handwerk. Da gehört ja auch eine Gründlichkeit dazu, Konzentration, Disziplin, Gewissenhaftigkeit. Bei Künsten sagt man immer, 10% kann nicht schaden, der Rest ist Arbeit.
Das stimmt, aber ich hatte ja eben, wie gesagt, Mode nie studiert, auch das Nähen nicht wirklich zu 100% gelernt in einer Perfektion eines Schneiders und hatte von Anfang an Mitarbeiter oder Menschen, die mir geholfen haben, um die Sachen zu perfektionieren. Ich selber bezeichne mich meistens als die Frau fürs Grobe, also ich bin eigentlich eher die großen Sachen anreißt, macht. Oft diese kleine, minimale Detailarbeit, das ist ja auch bei uns im Atelier, machen andere besser wie ich.
Elisabeth Brandner ist auch viel herumgekommen in ihrem Leben. Sie war in New York, sie hat gependelt zwischen Graz und Berlin, immer so balancierend auf einem Seil von Underground-Kunstspektakel. Es waren die wilden 80er und 90er Jahre, die sie dann, Frau Brandner, in ein Buch gepackt haben. Kommt aus dem Maro Verlag, Clash heißt es. Ist das mit 2 Ä, ist das die österreichische Version des Zusammenpralls der Kulturen?
Ja, in Österreich würde man sagen, wenn zum Beispiel 2 Autos zusammenprallen, die clashen zusammen. Oder wenn jemand ein bisschen verrückt ist, sagt man in Österreich, hast einen Clasher. Also insofern hat sich dieses Wort einfach daraus entwickelt.
Schöne Begegnung des Österreichischen mit dem Amerikanischen auch, ne?
Genau. Genau, also es ist eigentlich, das ist entstanden, wir sind mehrere Leute zusammengesessen und in diesem ganzen Zusammenspiel der Wortkreationen hat sich dann dieses Wort ergeben.
Dieses Buch hat noch eine andere Besonderheit, man muss es sich erobern, die Seiten sind nicht da, man muss sie aufschneiden, es sind wilde Fotos von wilden Kostümen und der Text ist sozusagen verschlossen. Ich habe jetzt mein gutes Schweizer Messer mitgebracht, ich muss mal schnitzen, ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. Ich habe es nämlich nicht vollständig gelesen, sondern nur Teile. Ich hoffe, man hört das jetzt. Wir arbeiten hier wirklich. Mode in der Geisterbahn habe ich aufgeschnitten. Der Reihe nach, so heißt die erste Zeile. Ich weiß jetzt nicht, wie es der Reihe nach war, aber Mode in der Geisterbahn, wo bin ich gelandet?
Ja, das war Ende der 80er Jahre. Da war ich schon manchmal in Berlin. Ich bin immer von Graz nach Berlin gefahren. Und da habe ich Fiona Bennett, die Hutmacherin, kennengelernt. Und wir gemeinsam haben dann sozusagen einen neuen Ort der Performance gesucht, an einem Ort, wo die Zuschauer den Models vorbei defilieren und nicht umgekehrt. Ja, und dann sind wir eben auf diese Idee Mode in der Geisterbahn gekommen, haben in Berlin eine Geisterbahn gemietet und anstatt der Monster die Models reingesetzt und der Zuschauer hatte dann 3 Minuten Zeit, durch einen Wahnsinn von Frauenbildern durchzurasen.
Die Models in die Geisterbahn als Monster gesetzt.
Genau, also als Monster.
Also normal so, verkauft sich das nicht, oder?
Nee, aber es hat halt sozusagen die Träume oder Albträume von Menschen, haben wir da irgendwie in die Models, in die Frauen reingepackt, ja, diese ganzen Projektionen. Und
es war auch eine Theaterform.
Es war so eine Art Theaterform, genau. Und man konnte, und der Witz war, man rauschte wirklich durch einen Wahnsinn von Frauen. Man ist praktisch durch 2 Frauen durchgefahren und dann am Schluss hatten wir die große Mutter, wo man praktisch durch die Geburt, es war am Schluss ein Geburtskanal, wo man wieder rausfuhr. Ja.
Also den Satz, man ist durch 2 Frauen hindurchgefahren, den merke ich mir, ohne dass ich ihn wirklich versinnbildlicht haben will. Ich wollte noch auf was anderes hinaus. Das war ja auch eine Form von Theater, die sie gemacht haben, mit diesen wilden, skurrilen Kostümen, mit den Menschen, denen sie die Kostüme haben passieren lassen. Sie sind Österreicherin, sie haben sogar mal am Burgtheater gearbeitet, das ist ja nun der Ritterschlag. Was war das für eine Arbeit? Wieso wollten sie die mit ihren wilden Kostümen da haben?
Das war schon bereits in den Nullerjahren und ich hatte das war später und ich hatte mich also schon eigentlich seit Anfang der Nullerjahre angefangen damit zu beschäftigen über die Arbeitsbedingungen in der Textilbranche, weil die wurden also praktisch immer krasser. Ja, und das war eben so eine Auseinandersetzung mit H&M eigentlich. Ja.
Ach so, das war dann das politische
Engagement. Das war das politische Engagement und es gab einen Schriftsteller, der hat einen Text geschrieben. Es ging darum, auf eine ironische Weise über diese Produktionsbedingungen zu reflektieren.
Das greife ich gerne nochmal auf. Ich möchte jetzt nochmal kurz in die Geisterbahnzeit, in diese wilden Jahre, vor allen Dingen auch in Berlin, so kurz vor, kurz nach der Wende. Sie haben in Ihren Performances rund um die Mode auch Menschen kennengelernt. Lassen Sie mich einen herausgreifen, Otto Sander, großer Schauspieler, eine unverwechselbare Stimme. Wir haben viele Hörspiele mit ihm im Archiv, eine Berühmtheit, auch ein Lebemann. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Fiona und ich hatten im Bar Jeder Vernunft eine Ausstattung gemacht und dann durften wir eine kleine Modeschau machen. Und Otto Sander hat diese Modeschau gesehen. Er war zufällig da und hat uns dann engagiert und gesagt, Leute, ich laufe für euch unbedingt, aber ihr müsst für Männer mal was machen. Und wir haben eigentlich nur wegen ihm angefangen, eine Männerkollektion zu machen und haben dann eine wirklich ganz tolle Männerschau, in der er halt so einer der Stars war, aufgeführt.
Das heißt, er hat für Sie gemodelt?
Er hat für mich gemodelt 2-mal, also dann später auch nochmal. Aber das war eigentlich so... Also ohne ihn hätten wir wahrscheinlich diese verrückte Männermodenschau gar nie gemacht, weil er hat uns eigentlich inspiriert.
In was für Klamotten haben Sie Otto Sander gesteckt?
Also Otto Sander war zum Beispiel in einem Kutscher, ich habe ja damals einen Kutschermantel für ihn gemacht, dann verrückte Hüte von Fiona, so Zylinder, also er hat irgendwie immer diesen verlorenen, verträumten, vagabunden gespielt. Also er hat...
Der im Leben ja auch war.
Er hat irrsinnig toll in diese Rolle reingepasst und ich habe ihm da auch noch knapp vorher ein Büchlein zugesteckt, Die Frau im 30. Jahr von Balzac. Und das hat ihm auch total gedacht. Dann ging er so ganz sinnierend über die Bühne und hat darin gelesen. Also er hat das natürlich voll auf den Punkt gebracht und die Show wirklich... Also ich habe mir die jetzt nochmal angeschaut. Also ich finde, das war sicher eine der besten Sachen, die ich je gemacht haben.
Frau Brandner, Otto Sander in diesem Rahmen, das kann ich mir noch sehr lebhaft vorstellen. Aber Elfriede Jelinek, diese menschenscheue Literaturnobelpreisträgerin, die kaum mal jemand an sich ranlässt, das ist schwerer nachzuvollziehen. Haben Sie die auch ausgestattet oder wie kam das?
Nein, ausgestattet habe ich sie nicht, aber es gab bei den Salzburger Festspielen ein Jelinek-Special. Und sie hat sich eine Modeschau gewünscht.
Ehrlich?
Ja.
Hätte ich nie gedacht.
Na doch, sie ist extrem modeaffin und trägt wahnsinnig viel experimentelle Mode.
Aber sie ist so introvertiert eigentlich.
Sie ist introvertiert, aber dann, wenn man mit ihr spricht, ist sie gar nicht so introvertiert. Und sie hat mir echt sehr viel geholfen. Und wir haben nach einem Text von ihr, Krankheit oder moderne Frauen, hieß der Text. Der spielte in einer Toilette, in einer Damentoilette. Und praktisch basierend auf dem Text haben wir eine Modeschau entwickelt. Das hieß Ladies Only. Und es ging darum, alle Frauenbilder, einmal zuerst im ersten Teil der Show haben wir alle Frauenbilder nach der Reihe aufgeführt, wie die Businessfrau, the Colored Girl und so weiter. Und dann im zweiten Teil der Show haben wir alle Frauenbilder durcheinander gemixt und das hat auf der Toilette geendet. So hat das Stück geendet.
Frau Brandner, wir haben viel gesprochen über buntes, schillerndes, kreatives, auch skurriles, subversives. Reden wir doch mal über Geld. Wenn ich zu Ihnen komme, zu bis es mir vom Leibe fällt, und mir was upcyclen lasse, was muss ich so rechnen?
Es kommt eben darauf an, was man macht. Lasst man sich nur ein Loch stopfen, also lasst man nur reparieren oder auf eine bunte Art reparieren, indem man einen anderen bunten Faden nimmt zum Beispiel. Das kostet relativ wenig, da halten wir uns relativ an die Preise, die bei Änderungsschneidereien so gemacht werden. Aber wenn man sich natürlich was upcyclen lässt, ganz konkret aus einer Bluse ein Hemd oder aus einem Rock eine Hose oder aus drei T-Shirts ein Kleid, dann muss man schon mit mindestens ab 200 Euro rechnen.
Also upcyclen, vereinzigartigen ist teurer als ein bisschen verändern, das ist klar. Das heißt aber auch, die schicken Sachen sind häufig, wenn sie neu entstehen, teurer als sie alt waren. Legen die Leute das an?
Na, eigentlich ist es so, dass das Teuerste, eigentlich, das habe ich selber erst herausgefunden im Laufe der Jahre, ist das Verändern, das Reparieren und das Upcycling. Das ist richtig teuer, weil man zuerst muss die alte Textilie auseinandernehmen, auseinanderschneiden, einen neuen Schnitt machen, aneinanderlegen und wieder neu designen. Dann hat man noch 2-3 Anproben. Es ist viel billiger, zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich habe in meinem Leben sehr viele Kollektionen gemacht, ich mache eine neue Kollektion, habe einen Schnitt, zack, wird zugeschnitten. Und dann kann man dieses Kleidungsstück noch einmal wiederholen.
Darauf wollte ich hinaus. Ich komme ja als Kundin, ich kriege ein Einzelstück, ich kriege ein einzeln Richtig. Entworfenes Stück. Sind manche Leute dann auch ein bisschen perplex, wenn sie hören, was sie dafür bezahlen müssen?
Ja, also die Leute sind zum Teil auch richtig schockiert von den Preisen. Und wir müssen natürlich den Leuten das immer wieder erklären. Durch diese Billigproduktion, die zurzeit vorherrscht, und durch diese Überproduktion ist natürlich klar, dass der Kunde oder die Kundin das Bewusstsein für das Handwerk auch, die Wertung auch verloren hat und dass natürlich ein gebrauchtes Kleidungsstück, was man verändert, jetzt rein von der Wertung her weniger wert ist, wie wenn man etwas Neues kauft.
Zugleich sparen Sie ja auch oder helfen sparen, also Ressourcen nämlich, wenn ich etwas drauf anlege, etwas Schönes zu haben und es zu tragen, bis es mir vom Leibe fällt, muss ich mir ja nichts Neues kaufen. Wie viel politisches Denken steckt in Ihren sehr persönlichen Kreationen, Frau Brandner?
Ja, also der Grundgedanke war natürlich, die alten Textilien länger am Leben zu halten, entweder die es wert sind oder die es noch nicht wert sind, die man es wertvoll macht, ja. Und um dieser Ressourcenwahnsinn ein bisschen entgegenzuwirken, wir machen auch sehr viel Arbeit an Schulen und Institutionen. Wir geben viele Workshops, damit eben vor allem Schüler, junge Leute einmal ein bisschen ein Verständnis kriegen. Und das funktioniert eigentlich immer gut, weil wenn die selber ein bisschen nähen müssen, dann sehen sie erst, die sind immer ganz erstaunt, wie lange das dauert, zum Beispiel eine Naht zu machen. Ja? Weil das T-Shirt kostet dann nur 3 oder 5 Euro. Jetzt, wenn sie selber mal nähen, sehen sie selber, um Gottes Willen, das dauert. Ja?
Und wenn sie davon erzählen, haben sie gleich die Handbewegungen die sie vielleicht heute im Laufe des Tages noch machen. Es ist ja auch erstaunlich, wir alle haben mehr oder weniger dann doch Klamotten im Schrank, die wir nie anziehen und trotzdem haben wir nichts anzuziehen. Also ich habe gestern staunend gelesen, 60 Kleidungsstücke würde man so im Schnitt im Jahr kaufen. Steckt in Ihnen auch, nicht moralinsauer, aber ein Stück weit eine Aktivistin, wieder die Verschwendung, Frau Brandner?
Ja, also ich sehe das schon für mich so, dass wir alle im Atelier, inklusive meiner ganzen engagierten Mitarbeiterinnen, dabei sind, also ein bisschen dazu beizutragen, diesen Ressourcenwahnsinn, der jetzt betrieben wird, ein bisschen entgegenzuarbeiten. Wir haben auch im Laufe der Jahre, ich habe mir das mal ausgerechnet, sicher schon seit 2011 gibt es das Atelier, 16.000 Kunden gehabt, die wir, mit denen wir darüber gesprochen haben, die wir überzeugt haben. Das geht dann weiter. Also natürlich sind wir nur ein kleiner Tropfen, aber trotzdem steht der Tropfen, höhlt den Stein. Das ist meine Devise.
Und dieser kleine Tropfen, der Sie da sind, der versucht, den Stein zu höhlen, wehrt sich gegen was genau? Gegen die Überproduktion, gegen die Billigproduktion, gegen alles zusammen? Was ist, macht Ihnen besonders Bauchschmerzen, wenn Sie so gesellschaftlich gucken, wie mit Textilien umgegangen wird?
Na, erstens macht mir Bauchschmerzen, wenn ich sehe, dass Firmen wie Primark Textilien behandeln wie Lebensmittel als Wegwerfprodukt. Ja? Das wurde immer schlimmer. Ich dachte immer, H&M wäre das Ende, aber das war noch lange nicht das Ende.
Ja? Das heißt, es wird auch gekauft, um schnell wieder wegzuschmeißen.
Genau, das ist schon der Sinn der Sache, dass man es kauft und sofort wieder wegwirft. Und das ist das eine. Und das andere ist auch das Bewusstsein des Designs. Wer will ich sein? Wie will ich aussehen? Das spielt ja auch zum Teil überhaupt keine Rolle mehr. Es ist eine Gleichschaltung passiert. Und darüber macht man sich auch immer weniger Gedanken. Ne? Und abgesehen davon, wie die Produktionsbedingungen sind, wenn man sich das mal genau anschaut, dann würde man aus gutem Gewissen sich überhaupt nicht mehr trauen, irgendetwas billig zu kaufen.
Sie meinen die Produktionsbedingungen in asiatischen Ländern zum Beispiel. Ne? Nun haben Sie es ja schon im Firmenschild, nicht nur upcyclen, wachküssen, vereinzigartigen, das Wort finde ich besonders schön, vereinzigartigen, sondern eben auch den Umgang mit Textilien in einer reparaturbedürftigen Welt. Die Sie versuchen, so ein kleines Krümelchen mit zu ändern. Wer sind eigentlich Ihre Kundinnen so von der Einstellung her? Sie haben uns erzählt, welche Geschichten dahinter stecken, aber gibt es so eine typische Elisabeth Brandner-Kundin? Also gibt es die? Gibt es auch Kunden?
Ja, wir haben sehr viele Kunden. Also 40% mindestens aller unserer Kunden sind Männer, weil gerade Männer natürlich interessanterweise eher nachhaltig denken. Also ihr Lieblingshemd wollen sie einfach nicht hergeben und bis zur Unterhose geht das. Die wollen sie einfach auf die nicht verzichten. Frauen, auf der anderen Seite sind Männer natürlich eher konservativ und lassen eher reparieren als wirklich upcyclen. Ja, während Frauen eher sich die Sachen wirklich upcyclen lassen. Ich würde sagen, das geht wirklich von 10 bis 90. Also wir haben wirklich alle Bevölkerungsschichten und es gibt eben inzwischen immer mehr und mehr Leute, die einfach sagen, okay, ich will da nicht mehr mitmachen mit diesem Wahnsinn und ich habe so viele Klamotten im Schrank und lasse mir die lieber verändern und kaufe nichts Neues. Und auch meine Lisa D-Kundinnen habe ich gemerkt, dass die jetzt auch immer mehr umschwenken. Also sie kaufen immer weniger Lisa D, sondern sie lassen sich dann ihre alten Textilien eher verändern.
Jetzt muss ich mal kurz eine Schleife machen. Lisa D war ihre eigene Modekollektion und wir müssen auch nochmal sagen, sie haben ja im Grunde diese Schleife selber gemacht.
Richtig.
Sie haben Kollektionen entworfen, also nicht gerade Billigkollektionen und auch nicht Haute Couture, aber so in der guten, edlen, teuren Mitte, die doch darauf angelegt waren, verbraucht zu werden.
Richtig.
Das heißt, wenn Sie heute an Ihre Zeiten, auch an Ihre wilde Zeiten, ich gucke nochmal in dieses Buch mit seinen sehr, sehr aufwendigen, ich will nicht sagen Kostümen, aber doch sehr besonderen Kleidungsstücken, die Sie da fotografiert haben, war das für Sie auch selbst eine Kurve hin zu diesem ressourcenorientierteren?
Also als Performerin hatte ich immer schon Altkleider mit eingebaut in meine Showklamotten. Aber als Designerin muss ich auch sagen, dass ich 2011 selber diese Kurve auch im Kopf gemacht habe, weil es ist natürlich ein völlig anderer Zugang, wenn man aus einem alten Textil, wenn man das verändert. Das ist ein völliger anderer Denkschritt als Designer, als wenn man aus einem Stoff, der da liegt, ein Design macht.
Ja? Das heißt, Sie gucken auch manchmal auf Ihre Lebensgeschichte kritisch zurück.
Ja, ich denke mir, das waren halt auch andere Zeiten. Ich meine, da war, man darf ja auch nicht vergessen, aus den verschlafenen, teilweise 70er Jahren, waren da die 80er und 90er Jahre, Jahre des Aufbruchs und auch Jahre, in denen man wirklich wahnsinnig viel experimentieren konnte als Designer. Da waren 1000 Tribes, die sich entwickelt haben und wenn man durch Berlin gegangen ist, hat jeder irgendwie anders ausgesehen und experimenteller. Das ist dann in den Nullerjahren durch diesen Aufschwung der Konzerne hat sich das immer mehr zum Gleichschalten angefangen und im Endeffekt habe ich dann gemerkt, schon in den Nullerjahren, dass es auch für mich nicht mehr so spannend ist, in diesem Sektor zu arbeiten und habe dann eben, also
Der Hedonismus war da langsam out. Ne?
Genau, der war out. Und
genau, aber das heißt natürlich auch, Sie sind letztlich politischer geworden, indem Sie schöne Sachen gestaltet haben. Und das ist eine Sache, die ich so schön finde an Ihrer Arbeit. Denn mit Moral und mit Moralin kommt man den Leuten ja nicht so weit. Nee. Die müssen ja irgendwie das mit Spaß verbinden.
Genau, man muss die Sache mit Spaß verbinden. Und man muss es, also ich habe auch gemerkt, das ist auch eine Erfahrung von uns, mit irgendwie nur Belehrung kommt man nirgendwo hin, sondern man muss den Leuten das vermitteln, dass das irgendwie richtig toll ist, was man macht, auch in den Workshops. Ist das richtig super, wenn man lernt, seine eigenen Sachen selbst zu gestalten?
Frau Brandner, ist Ihr Veränderungsatelier zugleich eines für Ihr Inneres? Haben Sie dabei gelernt, selber einen Gang zurückzuschalten?
Also ich habe ja wirklich wahnsinnig viel gelernt, auch im Punkt Ressourcenschonung, dass ich selber versuche, halbwegs konsequent das Programm, was ich den anderen vorlege, auch durchzuführen. Ja, wir haben auch den Laden selber nur mit alten Sachen umgestaltet. Also diese ganze Sache der Umgestaltung, auch weniger mit dem Auto zu fahren, alle diese Geschichten, die muss ich mir selbst in kleinen Lernprozessen auch abgewöhnen. Oder meine jungen Mitarbeiter, die sind ja da auch schon viel selbstverständlicher. Also wir in den 80er, 90er zum Beispiel eine Thermoskanne, dass man ein Brötchen einwickelt in ein Wachstuch und dann eine Thermoskanne nimmt, das wäre ja für uns undenkbar gewesen. Das wäre zu uncool gewesen. Ja, also, und dieses Verschwenden, was man eben in den 80er, 90ern richtig hochgefeiert hat, das muss man sich ja selber wieder mühsam abgewöhnen.
Schön, dass Sie zugeben, dass Sie selbst dazu gehören. Die ganze Sache muss cool sein, ne? Nicht nur richtig.
Die muss cool sein und richtig, ja. Und der Weg dorthin ist ein echt beschwerlicher. Ich meine, das wirf ich auch niemand vor, weil ich merke selber, welche Kraftanstrengung das braucht, um sich selber zu verändern.
Frau Brandner, was liegt gerade auf Ihrem Zuschneidetisch, Entwurfstisch? Ich weiß nicht, was Sie da stehen haben.
Im Moment denke ich gerade darüber nach, wie ich aus alten Blusen, so Seinblusen, da haben wir ziemlich viele geschenkt bekommen, wie ich da ein paar Kleider mache. Ja? Also das ist nämlich auch nicht so einfach, weil da sind schon so viele Schnitte eingeschrieben und viele Muster, dass man daraus dann etwas macht, was auch begehrenswert ist. Das ist für mich immer so wichtig. Es muss begehrenswert auch sein.
Dankeschön und alles Gute. Und ich bin gespannt, Dankeschön. Was aus dem Blues. Aber ein ermordetes Hochzeitskleid haben Sie zurzeit nicht.
Zurzeit nicht, nein.
Also keine blutige Geschichte. Elisabeth Brandner war das, eine Modekünstlerin der sehr besonderen Art. Ihr Laden, bis es mir vom Leibe fällt, war ein Erfolg, für den sie auch mit mehreren ökologischen Preisen ausgezeichnet wurde.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.